Schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Ein paar bekannte Gesichter. Schön, Ricarda. Genau. Ja, ich habe mich natürlich gefreut, als ich gehört habe, dass ihr einen evangelistischen Einsatz macht. Das ist eine ganz wichtige Sache und so können wir die Liebe Gottes einfach an andere weitergeben. Und ihr habt hier einfach ein Umfeld, sage ich mal, wo die Leute in Anführungsstrichen Zeit haben. Ja? Ich sage das ganz bewusst, weil wir waren am Freitag am Bahnhof im Rotlichtviertel und die Leute dort hatten überhaupt keine Zeit. Das heißt, die waren permanent damit beschäftigt, sich den nächsten Kick zu holen. Jeder hatte eine Crackpfeife und dieser Kick, der hielt dann immer so, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten. Und dann ging es wieder von vorne los. Also da ist eine ganz andere Art von Evangelisation gefragt. Und ich finde das so wichtig, dass man hier in so einem Umfeld auch wirklich kreativ sein kann. Ja? Ihr könnt hier wirklich beten, ihr könnt eure Kreativität entfalten. Ich kann mich erinnern an eine Schwester, die eine Annonce geschaltet hatte in der Zeitung und gesagt hat, ich bete um Heilung. Ruft mich an, ich bete für euch. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Also einfach, sie hat da so in Eigeninitiative das gestartet und war ganz toll. Oder wir haben zweimal in Bad Wurzach einen Heilungsgottesdienst gemacht. Haben jemanden eingeladen und der auch so eine Salbung einfach dafür hatte, für Heilung, also bei dem einfach viele Heilungen passiert sind. Und wir haben natürlich mitgebetet und bei uns passiert auch Heilung, ist gar keine Frage. Aber wir haben das groß aufgezogen. Es kamen wirklich viele Leute. Wir haben das im Schloss gemacht von Bad Wurzach und die Bude war wirklich gerabbelt voll. Und deswegen, es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu dienen. Und ich finde das ganz toll, dass ihr so den Schritt nach außen wagt und einfach Menschen von Jesus erzählen wollt. Bleibt einfach weiter auf diesem Weg, denn das ist definitiv das Richtige. Und betet einfach mal, welche Dinge ihr einsetzen könnt. Ihr habt hier so viele Funde, ihr habt so viele Ressourcen. Und ich denke, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ja. Auch im privaten Rahmen, man kann Leute einladen, um was weiß ich, einen Film zusammen anzugucken, einen evangelistischen Film oder halt einen Film, wo es halt auch irgendwo um Gott geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Genau, wichtig, das Wichtigste ist aber bei der ganzen Geschichte, dass die Motivation stimmt. Das heißt, um was geht es? Es geht immer um die Liebe. Und du kannst dich im Prinzip abstrampeln, wie du willst, jetzt auf der anderen Seite, auch wenn wir evangelisieren, auch wenn wir alle möglichen Dinge in die Welt setzen, um tolle Taten zu tun, aber ohne Liebe nützt es nichts. Du kannst stolz sein auf deine großen Taten, deinen Erfolg im Beruf, aber ohne Liebe nützt es nichts. Du kannst den ganzen Tag geistliche Eindrücke haben und heute Morgen von einer geistlichen Wolke zur anderen hüpfen, aber es nützt dir vor Gott nichts ohne die Liebe. Du kannst darauf verweisen, dass du die Einheit unter den Christen wiederhergestellt hast. Und ohne Liebe nützt es dir gar nichts. Du kannst noch so viele Bücher gelesen haben und theologisch bewandert sein, aber ohne die Liebe ist das zu nichts nütze. Ohne die Liebe hast du ein Leben vertan. Gott ist die Liebe, deswegen kann nur er uns alles über die wahre Liebe beibringen. Wenn wir lieben, sind wir Gott am ähnlichsten. Alle guten Werke auf der ganzen Welt zusammengefasst bringen dich nicht weiter, wenn deine Motivation dabei nicht die Liebe ist. Und wir brauchen unendlich viel Zeit, um zu lernen zu lieben. Um zu lernen, wie man liebt. Ja, das muss man lernen, das wurde dir und mir nicht in die Wiege gelegt. Und weil das unserer selbstsüchtigen Natur entgegengesetzt ist, haben wir unser gesamtes Leben Zeit, es zu lernen. Gott ist unfassbar geduldig, was das angeht. Du kannst mir das ein bisschen höher stellen, Walter, bist du so lieb? Ich nehme mal ein Stückchen. Dankeschön. Gott ist es besonders wichtig, dass wir die Geschwister lieben. In 1. Petrus 2,17 heißt es, ehret jedermann und liebet die Geschwister. Und Paulus unterstreicht das noch in Galater 1, Vers 10. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir sollen als Gemeinde Gottes Charakter und Wesen widerspiegeln, und das ist die Liebe. Die Menschen werden Jesus erkennen durch die Liebe, die in den Beziehungen unter uns herrscht. Es gibt so einen Grundsatz, wenn du irgendwo lebst, wenn du mit Menschen zu tun hast, dann investier in Beziehungen. Und dann sprich auch, dann bau vor allen Dingen Beziehungen. Auch wenn du dann über Jesus erzählst, denke daran, dass du mit den Leuten halt auch noch länger unterwegs bist. Das heißt, schau, wie du es einbringen kannst. Wenn du Leute nur einmal siehst, dann kannst du auch ganz anders evangelisieren und ganz anders ihnen von Jesus erzählen. Aber es geht um Beziehungen. Die Menschen werden Jesus erkennen durch die Liebe, die sich in den Beziehungen ausdrückt, die unter uns herrscht, nach Johannes 13, 35. Was sie anzieht und auch überzeugen wird, ist die Liebe, die Art, wie wir mit ihnen umgehen, die Art, wie wir sie aufnehmen, die Art, wie wir auf sie reagieren. Und das ist genau das, was der Welt fehlt. Das kennen die Leute nicht. Menschen, die selbstlos lieben. Und es gibt kaum einen Menschen, der nicht angezogen wäre von jemandem, der ihn einfach bedingungslos liebt und annimmt. Nur um seiner selbst willen. Das ist heutzutage sehr selten. Alles hat seinen Preis in der Welt, alles muss mir etwas bringen. Sonst tue ich es nicht, sonst so fühlen sich viele Menschen missbraucht und ziehen sich zurück, weil sie das Gefühl haben, wir werden ausgenutzt. Es geht den Leuten gar nicht um uns selber, sondern dass wir irgendwie funktionieren oder irgendwie fromm auftreten oder irgendwie etwas auf die Beine stellen oder etwas darstellen, was wir vielleicht auch gar nicht sind. Und wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, dann ziehen sie sich vielleicht von uns zurück. Das ist so das, was Leute dann auch denken und fühlen. Gott hat uns die Liebe untereinander geschenkt und auch verordnet. Und man sagt, die echte Liebe lernt man in einer Ehe erst, wenn die Gefühle ausbleiben. Und man gemeinsam echte Stresssituationen durchlebt. Der Partner verliert den Schein des Überirdischen und man erkennt, dass man nur einen Menschen aus Fleisch und Blut geheiratet hat. Und dann fängt die wahre Liebe an. Die lernt selbstlos den anderen, um seiner selbst willen zu lieben. Das ist in der Gemeinde nicht anders. Und irgendwann kommt das große Erwachen, das ist so. Und man erkennt die Schwächen der Geschwister. Irgendwann passiert das. Da muss man sich entscheiden, ob man dennoch lieben will oder sich zurückzieht. Leider entscheiden sich Geschwister immer mehr, sich zurückzuziehen. Sich zu isolieren und zu sagen, das überfordert mich. Sie gehen eigene Wege. Das muss ich mir nicht antun, das kostet mich zu viel Mühe. Und Überwindung, mich mit Geschwistern abzugeben, die mich so herausfordern, die so anders sind als ich, die mir auch so viel Mühe machen. So als ob Gott den großen Fehler begangen hätte und so viel von uns erwarten würde in der Gemeinde. Aber Liebe lässt sich eben nicht in der Isolation lernen, auch nicht indem du dich nur mit den Leuten umgibst, mit denen du klarkommst. Man sucht Menschen, die einen immer nur bestätigen. Und das ist einseitig und so einfach, dass der Lernerfolg für dich dabei recht gering ausfällt. Es bringt dir auf Dauer nicht viel. Wenn du dich aus der Gemeinde zurückziehst oder zumindest darüber nachdenkst, dann kann ich dir sagen, da bist du auf dem falschen Weg. Das kann ich dir zu 100% sagen. Gott hat uns Gemeinde verordnet. Und wenn du Nein zur Gemeinde sagst, dann sagst du auch Nein zu Gottes Weg mit dir. Und letztendlich kannst du nicht gesund wachsen. Warum? In Epheser 1, 22, 23 steht: Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich hoffe, ihr habt genau zugehört, denn hier steht, dass wenn du nicht einer Gemeinde angehörst und dich nicht wirklich auf sie einlässt, du den dreieinigen Gott nicht in der Tiefe erkennen kannst. Du kannst nicht wachsen in der Beziehung zu Gott. Du lernst ihn nicht wirklich kennen. Hier steht nicht, Jesus wohnt mit seiner ganzen Fülle in dir. Dann bräuchtest du wirklich niemanden mehr, dann könntest du dich zurückziehen mit deiner Bibel, mit deinen Kartoffelchips und mit der Fernbedienung, Fernsehfernbedienung, und dann bräuchtest du keinen mehr. Denn dann hättest du ja schon die Fülle Gottes. Und mehr brauchen wir ja nicht, oder? Hier steht aber etwas anderes, nämlich dass Gottes Fülle in der Gemeinde lebt. In der Gesamtheit offenbart sich Gott. Und nicht nur bei dir zu Hause. Deswegen ist es gut, dass im Augenblick zur Zeit, ich hoffe, das bleibt auch so, diese Präsenzgottesdienste wieder stattfinden. Wir können zwar ein Stück weit natürlich gesegnet werden, wenn wir Gottesdienste online teilnehmen, aber das ist nicht dasselbe. Denn Gott hat einen Segen auf Gemeinschaft gelegt und er selber will sich finden lassen von dir in der Gemeinde, in deinen Geschwistern, in der Gemeinschaft, aber auch in der Predigt, im Lobpreis. Er hat dir einen ganz, ganz besonderen Segen für dich vorgesehen. Und er will sich, du kannst nur wirklich gerade wachsen und dich gut entwickeln, wenn du an Gemeinde teilnimmst, wenn du ein Teil davon bist. Denn Gott offenbart sich durch deine Geschwister. Es gibt kein einziges Christentum. Da kannst du bei Gott nicht landen. Sondern ohne dass du es merkst, kommst du aus der Spur. Das habe ich bei vielen Christen immer wieder gesehen, die sich zurückgezogen haben. Die merken es gar nicht. Die vertreten dann irgendwelche Ansichten, die komplett verquer sind, bauen sich ihr eigenes Gotteskonstrukt und auch ihre Vorstellung von Gemeinde und wie sie sich was wünschen. Aber das hat im Prinzip mit dem Weg Gottes dann oft nicht mehr so viel zu tun. Und wenn wir aus unseren Gemeinden uns zurückziehen, dann gehen wir auch aus der Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus raus. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Wir sind in einer Jüngerschaftsbeziehung zu Gott und Gott benutzt seine Geschwister, um dir ergänzend das zu geben, was du eben nicht hast, was eben die Geschwister haben, und umgekehrt auch. Du hast genau das, was die Geschwister brauchen. Er hat die Gemeinde zum Segen für dich gesetzt. Und du sollst vor allen Dingen selber Liebe üben, indem du dranbleibst an den Beziehungen zu deinen Geschwistern. Es gibt tatsächlich eine Prioritätenliste bei Gott. Und an alleroberster Stelle, und da ist nichts drüber, ist die Liebe. Du sollst den Herrn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft, mit all deinem Verstand. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und deshalb sollte Liebe auch unsere oberste Priorität sein. Und Paulus ist da sehr eindeutig. In 1. Korinther 14, Vers 1 steht in Hoffnung für alle Übersetzungen: Die Liebe sollte euer höchstes Ziel sein. Liebe üben. Also nicht ein Punkt auf einer langen Liste, deren Einhaltung man sich irgendwie vorgenommen hat. Nein, Beziehungen sind Gott am wichtigsten. Und deshalb sollten sie uns auch am wichtigsten sein. 1. Korinther 13, 4: Wenn ich aber keine Liebe habe, so bin ich nichts, aber wirklich gar nichts. Jetzt wissen wir, nach welchem Maßstab uns Gott beurteilt. Beziehungen sollten keinen Unterpunkt in unserem Leben darstellen, sondern die wichtigste Angelegenheit überhaupt. Gott war Beziehungen so wichtig, dass er Mensch wurde und am Kreuz für uns starb aus Liebe zu dir und zu mir. Und er wollte unbedingt die Beziehung zu uns wiederherstellen, weil wir ihm am wichtigsten waren. Das ist ein Maßstab, an dem wir uns orientieren dürfen. Da hat Gleichgültigkeit überhaupt keinen Platz. Wie gehst du damit um, wenn Geschwister anrufen aus dieser Gemeinde oder die du von früher kennst und sich mit dir treffen wollen? Nach welchen Kriterien wählst du aus? Terminkalender leider voll, ich habe noch dies und das zu tun. Da passt du in meine Planung leider nicht hinein. Ich kenne dich zu wenig. Die Voraussetzungen sind nicht so. Ich habe heute nicht aufgeräumt. Der Haushalt liegt brach. Ich kann jetzt hier keinen einladen. Ich sehe schon die lächelnden Gesichter. Genau, ich merke, ihr kennt das auch, ja? Ich glaube, den Leuten, den Geschwistern ist das vollkommen wurscht, ob da jetzt alles 100% aufgeräumt ist oder ob da irgendwelche Staubflocken und was weiß ich da in der Ecke liegen. Das ist den Leuten egal, aber ihnen ist es sehr wichtig, dass sie jemanden haben, der sich für sie Zeit nimmt. Wie würde sich Jesus verhalten? Würde Jesus andere Dinge streichen, weil du ihm so wichtig und kostbar bist? Hat er sich nicht immer Zeit genommen, wenn es um Menschen ging, die ihn ernsthaft suchen? Das sollten wir auch tun, sollten wir uns auch verhalten. In 4 der 10 Gebote geht es um unsere Beziehung zu Gott. Die anderen 6 Gebote handeln von den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Also in allen 10 Geboten geht es um Beziehungen. In allen 10 Geboten. Auch Jesus bringt ganz klar Prioritäten, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei. Ich habe es ja eben gerade zitiert. Ich lese nochmal Matthäus 22, 37 bis 40. Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selbst liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Es geht nicht um deinen Dienst in der Gemeinde. Es geht nicht um irgendeine Leistung, die du erbringen kannst. Es geht nicht um deine berufliche Karriere. Es geht nicht um Ansehen und Position. Und interessant ist, wenn du dich als Christ an deiner Arbeitsstelle ganz anders verhältst als die anderen, wenn du nicht dich auf den Konkurrenzkampf einlässt, wenn du dich nicht an dem Wettbewerb teilnimmst, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, sondern wirklich eine ganz andere Werte lebst von Jesus her. Das fällt auf und das prägt auch andere. Und nicht Besitz und Reichtum sind in Gottes Augen entscheidend. Es kommt nicht darauf an, wie viel du, ob du das größte Auto hast, ob du das größte Haus hast. Das ist nicht entscheidend, sondern diese Dinge sollen eigentlich dazu dienen, unsere Mitmenschen zu segnen und sie zu lieben. Warum habe ich ein großes Haus? Warum habe ich eine Wohnung? Damit ich anderen dienen kann. Jesus hat sein Haus aufgemacht, er hat sein Herz geöffnet für andere. So hat er gelebt. Er war immer für andere da. Entscheidend ist in Gottes Augen, wie du Beziehung lebst, in der Familie. In der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz und so weiter. Problematisch wird es dann, ich habe das auch erlebt, dass meine Kinder mal gekommen sind und gesagt haben, Papa, erstens machst du wahnsinnig viel, aber du hast zu wenig Zeit für uns und dann bist du genervt, wenn du da bist. Ja, das ist auch mal eine Rückmeldung, oder? Ja, und sie haben recht. Ja, im Prinzip, es geht immer um Beziehungen. Und die Beziehungen in der Ehe, in der Familie, sind höher anzusiedeln als die Beziehungen in der Gemeinde. Früher war das anders. Da hieß es zuerst Gott, dann Gemeinde und dann Familie. Aber es ist nicht richtig. Weil die Familie ist die Grundlage für das, was in der Gemeinde geschieht. Wenn du in der Familie das nicht lebst, kannst du es in der Gemeinde auch nicht glaubwürdig umsetzen. An deinem Arbeitsplatz. Die Leute kriegen das komplett mit, wenn du andere Werte hast, wenn du das lebst. Und du hast die Möglichkeit, dadurch, dass du Wertschätzung ihnen entgegenbringst, dass du ihnen Aufmerksamkeit entgegenbringst, dass du ihnen Respekt entgegenbringst, Freundlichkeit entgegenbringst und dass du dich nicht vor den Karren spannen lässt, des Leistungsdenkens und der Konkurrenz und so weiter, das prägt. Entweder du wirst von der Welt geprägt oder du prägst die Welt. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Manchmal ist ein Widerspruch zwischen dem, was wir empfinden, was dringlich erledigt werden muss, und dem, was Gott wichtig ist. Ja? Und wir brauchen da immer wieder Korrektur. Menschen suchen andere Menschen, die Zeit mit ihnen verbringen und die ihnen vermitteln, dass sie uns wichtig sind. Dass es uns um sie persönlich geht. Dass wir an ihnen interessiert sind, einfach um ihretwillen. Und vielleicht bist du nicht der Beziehungstyp oder du denkst, du bist das nicht. Aber wir dürfen uns immer wieder neu ausrichten lassen durch das Wort Gottes. Und prägen lassen durch sein Wort. Und wenn ich sehe, wie viele Ermahnungen, Ermutigungen, Hinweise, Anregungen, Hilfestellungen in Bezug auf den Umgang miteinander in der Bibel stehen, dann muss es uns normalerweise ins Gesicht springen, wie wichtig dieses Thema ist. Es ist eigentlich ein absolutes Hauptthema. Wie lebe ich Beziehungen als Christ? Vor allen Dingen in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Und wenn wir das als Priorität noch nicht verstanden haben, dann haben wir auch nicht verstanden, wie wichtig dieses Thema Gott ist. Zusammenfassend sagt das Wort Gottes zu diesem Thema: Leben ohne Liebe ist nichts. Die Liebe hat ewig Bestand. Alles wird vergehen. Alles, was du dir aufgebaut hast, an Sicherheiten, an Besitz, an Fähigkeiten, Dinge, auf die du stolz bist, das alles zählt in der Ewigkeit nicht mehr. Aber die Beziehungen, die Liebe zählt. Die Liebe bleibt. 1. Korinther 13, 13. Und so bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ich habe immer wieder auch Menschen im Sterben begleitet und erlebt. Und da fragt keiner nach irgendwelchen Abschlusszeugnissen, nach irgendwelchen Leistungsnachweisen und Preisen in irgendwelchen Vereinen, die er da erworben hat. Aber was wirklich bleibt, und es bleibt nicht mehr viel, das Wesentliche aber: Beziehungen. Was in dieser Zeit zählt, sind Beziehungen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen, die man liebt, die einem etwas bedeuten, die einem nahestehen. Und wenn man nachdenkt über sein Leben, und ich denke, das wird hoffentlich uns allen so gehen, dann sollten wir über Beziehungen nachdenken. Und nicht erst, wenn wir vor dem Tod stehen, nicht erst mal, wenn wir 100 Jahre alt sind oder 110 oder 20 oder wie alt wir werden, sondern je jünger du anfängst, die richtigen Prioritäten zu setzen in deinem Leben, desto klarer verstehst du den Willen Gottes. Und der Wille Gottes ist: Lebe Beziehungen, so wie Jesus sie gelebt hat. Und setz die Priorität in deinem Leben so früh wie du kannst, dann, damit du ein ganz klarer Segen bist und damit du im Willen Gottes bist. Und steht ja auch, Paulus sagt ja auch, dass wir eine Belohnung bekommen. Dass wir entweder eine Belohnung bekommen, wir sind gerettet, wenn wir an Jesus glauben, aber es gibt eine Belohnung. Gold, Silber oder Holz und Stroh. Und Gold und Silber, das ist für mich gelebte Beziehungen, die funktioniert haben, denn die Liebe, auf die kommt das an. Und das andere ist das, wo wir einfach die falschen Prioritäten im Leben gesetzt haben und vielleicht Menschen verletzt haben und ihnen nicht das gegeben haben, was wir ihnen hätten geben sollen, uns nicht ja, danach ausgerichtet haben, was Gottes Wille ist. Liebe hinterlässt dein Erbe. Mit Liebe prägst du dein Umfeld. Du beeinflusst deine Mitmenschen und legst ihnen etwas in ihr Herz hinein. Liebe heilt die tiefsten Wunden. Liebe setzt frei, weil sie den anderen bedingungslos annimmt, wie er ist. Liebe ist der Motor, der das Beste im Menschen anspricht und ihn zu wunderbaren Taten und Worten motiviert. Liebe schenkt. Gerade junge Menschen brauchen das. Die brauchen das Gefühl, dass sie angenommen sind, dass sie akzeptiert sind. Und dadurch, dass wir sie lieben und annehmen, setzen wir sie frei, das zu sein, was Gott in ihnen sieht. Es ist so schnell, dass die ältere Generation die jüngere Generation kritisiert. Da sind wir so schnell dabei, weil wir vielleicht auch mit uns selber nicht im Reinen sind und dann anfangen zu kritisieren und zu fordern, zu erwarten. Und ja, und es gibt so diesen Spruch, den halte ich mit Sicherheit auch nicht ein, wenn du eine Ermahnung oder eine Kritik bringst, dann bring 7 Ermutigungen. Aber vom Prinzip her, von der Ausrichtung her, sollte es in unserem Leben so sein, dass wir mehr motivieren, dass wir mehr stärken, dass wir mehr aufbauen und gerade die jungen Leute wirklich, oder auch unsere eigenen Kinder, ja, wirklich, dadurch auch lebensfähig machen, ja. Dadurch, dass wir das Gute in ihnen und die Liebe Gottes in ihnen sehen und freisetzen. Denn Liebe schenkt Menschen die Bereitschaft, sich verändern zu lassen zum Guten hin. Das Interessante ist ja wirklich, wenn man, je mehr du kritisierst, auch wenn du recht hast, es bringt überhaupt nichts. Je mehr du kritisierst, desto mehr ziehen sich dann auch junge Leute dann zurück, oder auch meine Kinder denken dann, oh, der Papa spinnt wieder, lass ihn einfach mal, ja. Oder motzen halt zurück. Und das bringt dann überhaupt nichts. Aber die Ermutigung und das Gute, was man investiert und die Zeit, die man sich nimmt, das bleibt hängen. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, was hineinzusprechen. Ein liebender Mensch ist die Antwort Gottes für diese Welt, für die zahllosen Menschen, die sich ungeliebt und abgelehnt fühlen. Wir sind Gottes Herz. Du bist Gottes Herz, Gottes Augen, Gottes Arme. Das bist du. Und wir sollen das Ebenbild der Liebe Gottes widerspiegeln. Im Himmel wird Gott nicht fragen, erzähl mir etwas über dein Bankkonto, über deine Karriere oder deine Hobbys. Er wird fragen, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind. Besonders auch mit denen, die Hilfe brauchen. In Matthäus 25, 40 steht: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Jesus identifiziert sich mit den geringsten Brüdern, ja? Also die du als gering einschätzt natürlich. Nicht, dass Gott sie als gering einschätzt, sondern die du als gering einschätzt. Gott liebt uns alle gleich, mit der gleichen, bedingungslosen, starken, kraftvollen, begeisterten Liebe. Und Paulus spricht in Galater 5, 6 dasselbe Thema an. Bei Christus zählt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Wie können wir das praktisch umsetzen? Da gibt es eine wunderbare Definition von Liebe, nämlich die 4 Buchstaben. Kennt sie jemand? Zeit. Zeit. Das ist ein Gradmesser dafür, ob dir eine Sache wichtig ist oder nicht. Also wenn du wissen willst, was Menschen wichtig ist, dann schau darauf, wie viel Zeit sie in ihre Aktivitäten investieren. Zeit ist sehr wertvoll, weil du nur eine begrenzte Menge davon hast. Und je älter du wirst, desto bewusster wird dir das. Wenn du Zeit einsetzt, dann gibst du einen Teil deines Lebens weg und sie ist dann auch weg und kommt unwiderruflich nicht zurück. Zeit ist sehr wertvoll. Darüber zu reden, dass Beziehungen wichtig sind, ist das eine. Zeit zu investieren ist das andere. 1. Johannes 3,18 sagt, deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe. Wonach sehen sich die meisten Menschen? Nach ungeteilter Aufmerksamkeit. Deine Anwesenheit, deine Augen, deine Ohren, deine Konzentration, deine Zeit kann nichts ersetzen. Und die Liebe sagt, ich gebe dir das Wertvollste, was ich habe, meine Zeit. So wichtig bist du mir, so sehr schätze ich dich. Ich merke das auch bei meinen Kindern, ja? Wenn sie mir was erzählen wollen und ich gucke nicht in die Augen, ich gucke gerade wieder auf meinen PC, dann sagt die Claire auch, Papa, hier bin ich. Schau mich an, ja? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da unsere Mitmenschen, besonders auch unsere Kinder, spüren ganz genau, ob sie deine ungeteilte Aufmerksamkeit haben und ob du wirklich da bist und ob du es auch ernst meinst. Gib diesen schönen Satz, du kannst etwas geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne etwas zu geben. Und das bewahrheitet sich in Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Bibelwort, glaube ich. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Liebe bedeutet, was aufzugeben, Bequemlichkeit, vielleicht gewisse Hobbys, Energie, mein Geld, meine Zeit, und zwar um des anderen Menschen willen. Ich möchte noch am Schluss eine Passage lesen aus einem Buch, Leben mit Vision von Rick Warren. Und der schreibt hier, bringt hier ein paar gute Gedanken, deswegen bringe ich das jetzt mal. Er schreibt, warum ist jetzt die beste Zeit, Liebe zu geben? Weil du nicht weißt, wie lange du noch Gelegenheit dazu haben wirst. Die Umstände verändern sich, Menschen sterben, Kinder werden groß. Niemand garantiert dir, dass du den morgigen Tag noch erlebst. Wenn du anderen Menschen deine Liebe zeigen willst, dann tue es jetzt. Wenn du weißt, dass du eines Tages vor Gott stehst, solltest du einmal über ein paar Fragen nachdenken. Wie wirst du ihm erklären, dass bestimmte Dinge und Projekte immer wichtiger waren als Menschen? Mit wem solltest du in Zukunft dringend mehr Zeit verbringen? Was musst du aus deinem Terminkalender streichen, um dies möglich zu machen? Welche Opfer musst du bringen? Du nutzt dein Leben am besten, wenn du deinen Nächsten liebst. Die beste Art und Weise, Liebe auszudrücken, besteht darin, Zeit zu investieren. Der beste Zeitpunkt, um Liebe zu geben, ist jetzt. Denn irgendwann ist die Zeit abgelaufen und dann bleibt nur noch die Frage nach der Liebe. Amen.